Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Heute mit Nina Bust-Bartels. Schön, dass ihr dabei seid. Laut einer aktuellen Studie der Bertelsmann Stiftung ist mehr als die Hälfte der EU-BürgerInnen häufig oder sehr häufig unsicher, ob Nachrichten, die sie im Internet lesen, wahr sind oder falsch. Auch haben sich in derselben Studie 85% der EU-BürgerInnen gewünscht, dass die Politik härter gegen Fake News vorgeht. Grund genug, sich das mal wieder genauer anzuschauen. Deswegen geht es heute bei uns im Hörsaal um Fake News.
Warum ist es so schwer, Fake News als Begriff zu definieren? Das liegt daran, dass für jedes Verständnis von Fake wir eine entsprechende Auffassung von real benötigen. Das heißt, um feststellen zu können, was Fake News sind, müssen wir auch feststellen können, was reale News sind. Wir haben auf der einen Seite Fake News als ein Genre der Desinformation, das heißt absichtlich erstellte, journalistisch aussehende falsche Informationen. Und das Fake News Label ist die aktive Untergrabung der Medien, denn hier wird direkt angegriffen, es wird direkt der Vorwurf der absichtlichen Täuschung gemacht und die Medien werden verantwortlich gemacht für das gesellschaftliche Problem der Desinformation.
Ihr hört heute im Hörsaal einen Vortrag von der Kommunikationswissenschaftlerin Jana Egelhofer. Sie forscht an der Uni München zu Fake News und in dem Vortrag, den ihr jetzt hört, beschreibt sie, wie der Begriff ganz gezielt von Populisten genutzt wird, um das Vertrauen in die Medien zu zerstören. Außerdem, wie auch Regierungen den Begriff nutzen, um die Pressefreiheit einzuschränken. Und wie das sogar dazu führen kann, dass Journalistinnen und Journalisten sich selbst zensieren. Der Vortrag von Jana Egelhofer heißt Fake News und Wahrheit im politischen Diskurs. Sie hat ihn am 6. Juli 2023 am Karlsruher Institut für Technologie gehalten und zwar im Rahmen des Studium Fundamentale. Was ist Wahrheit? Annäherung an ein umstrittenes Konzept.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich wirklich sehr, heute hier sein zu können und mit Ihnen über Fake News und Wahrheit im politischen Diskurs zu reden. Ich habe meinen Vortrag folgendermaßen gegliedert. Ich werde mit einer kurzen Einleitung ins Thema einsteigen. Dann werde ich etwas ausführlicher auf den Fake News Begriff eingehen, warum er so unscharf ist und dann eine kommunikationswissenschaftliche Einordnung von Fake News vornehmen. Und abschließend werde ich meinen Vortrag mit einer kurzen Conclusio. So. Es ist anscheinend nicht notwendig, das hier nochmal festzuhalten am Ende dieser Vortragsreihe zum Thema Wahrheit. Aber unsere derzeitige Zeit und die Kommunikation in der Zeit, in der wir gerade leben, wird oft als Post-Truth-Error oder als postfaktisches Zeitalter bezeichnet. Andere Autoren schreiben auch davon, dass wir in einem Zeitalter der Desinformation leben. Und in der Kommunikationswissenschaft geht man davon aus, dass Disinformation, Desinformation das definierende Thema unserer Zeit ist. Und dem mag man nun zustimmen oder nicht, aber ich glaube, wir können uns alle darauf einigen, dass Unwahrheit ein sehr zentrales Thema im politischen Diskurs heutzutage ist. Wie schon erwähnt, bin ich Kommunikationswissenschaftlerin und keine Philosophin. Das heißt, bei mir geht es heute nicht um die Frage, was ist Wahrheit, was ist Unwahrheit und wie können wir da eine Trennlinie ziehen, sondern ich werde heute über den öffentlichen Diskurs über Unwahrheit reden, der gekennzeichnet ist durch eine zunehmende Politisierung und Polarisierung. Und diesen Diskurs mache ich fest am Schlagwort von Fake News. Fake News wird in der Forschung teilweise als problematisch, unzureichend, irreführend und nicht hilfreich beschrieben. Gerade am Anfang haben viele KommunikationswissenschaftlerInnen sogar dafür plädiert, den Begriff einfach nicht zu verwenden, da er so unscharf ist und nicht eindeutig eine Definition hat. Warum ist es so schwer, Fake News als Begriff zu definieren? Das liegt daran, dass für jedes Verständnis von Fake wir eine entsprechende Auffassung von real benötigen. Das heißt, um feststellen zu können, was Fake News sind, müssen wir auch feststellen können, was reale News sind. Und während es bei manchen Produkten einfacher ist, ein Fake von einem Original zu unterscheiden, ist es bei Journalismus und Nachrichten nicht so einfach. Denn im Gegensatz zu anderen Produkten und Professionen fehlt dem Journalismus und der Nachricht als journalistisches Produkt eine allgemeingültige Definition oder kodifizierte berufliche Richtlinien oder eine verpflichtende standardisierte Aufnahmeprüfung, die festlegen, wer ein Journalist, eine Journalistin ist und was eine Nachricht ist. Das heißt, während viele Professionen zum Beispiel im juristischen Feld einen bestimmten Studiengang belegen müssen, dann eine gewisse Anzahl an Prüfungen ablegen müssen und sich dann offiziell Anwalt oder Notarin nennen dürfen, ist es bei der Profession des Journalismus etwas offener. Und natürlich gibt es in vielen Ländern und so auch in Deutschland sogenannte Grundsätze oder einen Pressekodex mit einem Regelwerk. Jedoch ist der nicht allgemein verpflichtend, sondern Journalistinnen können sich dem freiwillig verpflichten. Und auch in der Bevölkerung variiert das Verständnis davon, was eine Nachricht ist, wer eine Nachricht produziert. Während viele Nachrichten als das Produkt von sogenannten etablierten Medien, das können Fernsehsender sein, das können Zeitungen sein, während viele von diesen Art von Medien als Nachricht bezeichnen, ist durch das Aufkommen des Internets und die neuen Möglichkeiten der Digitalisierung der Begriff nochmal schwieriger zu fassen geworden. Es gibt jetzt viele neue digitale Formate und auch durch Blogs und soziale Medien können wir Inhalte veröffentlichen, die für manche eine Nachricht sind. Die Frage nach, was ist eine Nachricht und was ist Journalismus, ist auch in der Kommunikationsforschung nicht geklärt. Und es gibt sogar ein eigenes Forschungsfeld, das nennt sich Boundaries of Journalism, also Grenzen des Journalismus. Und Forscherinnen in diesem Bereich beschäftigen sich genau mit diesen Fragen. Was ist Journalismus? Wer ist ein Journalist, eine Journalistin? Und was ist eine Nachricht? Fake News ist nicht neu in der Kommunikationsforschung. Das heißt, der Begriff wurde tatsächlich schon verwendet, bevor er an so einer immenser Popularität in den letzten Jahren gewonnen hat. Ursprünglich wurde er jedoch verwendet, um satirische Nachrichtenformate zu bezeichnen, wie zum Beispiel die Heute Show oder Last Week Tonight, wo einfach auf ein TV-Nachrichtenformat zurückgegriffen wird, um humoristisch über Politik zu reden. Er wurde auch verwendet, um parodistische Zeitungen zu bezeichnen, wie zum Beispiel The Onion oder Der Postillon. Hier wird das Nachrichtenformat der Tageszeitung verwendet, um komplett erfundene, witzige Informationen zu verbreiten, wie beispielsweise die Schlagzeile, dass Drogen den Drogenkrieg gewonnen haben oder das völlig verwahrlost Amt entzieht Gott das Sorgerecht für die Erde. Das heißt, diese Formate wurden als Fake News bezeichnet, da beide mit diesem Nachrichtenformat arbeiten. Einmal die TV-Nachrichten und einmal die Zeitungsnachrichten. Jedoch ist die Intention von den Akteuren, die diese Nachrichten produzieren, nicht zu informieren, sondern zu unterhalten. In letzter Zeit wurde der Begriff etwas anders verwendet und hier sehen Sie eine Darstellung der Medienberichte in den USA, die den Begriff Fake News verwenden. Und Sie sehen, dass bis Herbst 2016 eigentlich sich niemand für Fake News interessiert hat. Und im Herbst, Winter 2016 ist die Nachrichtenberichterstattung explodiert. Und ich denke, Sie alle können sich erinnern, womit das zu tun hatte. Damals war der US-Präsidentschaftswahlkampf und es waren sehr viele Falschmeldungen über die Kandidatinnen Hillary Clinton und Donald Trump im Umlauf. Und dieser Anstieg war so enorm, dass Journalistinnen ein Wort dafür gebraucht haben. Und weil viele von diesen Falschmeldungen eben auch mit einem Nachrichtenformat arbeiten, wie zum Beispiel diese Meldung, dass der Papst Donald Trump als Präsidentschaftskandidaten unterstützen würde, hat man diese Art von Falschinformation als Fake News bezeichnet. Das heißt, der Fake News Begriff hat sich dann, oder das Verständnis von Fake News hat sich gewandelt und Journalistinnen und Wissenschaftlerinnen haben ihn verwendet, um Desinformation, die auch in einem journalistischen Format aufbereitet wurde, so zu bezeichnen. Jedoch gar nicht viel später hat der Begriff eine weitere Bedeutung bekommen und zwar von Donald Trump selbst, der auf einer seiner ersten Pressekonferenzen einem CNN-Reporter eine Frage verweigert hat mit der Begründung, dass dieser und der Sender CNN Fake News sei. Und das war natürlich auch nicht das einzige Mal, dass er den Begriff so verwendet hat. Und in den Jahren, die danach kamen, haben wir eine Vielzahl von Tweets gegen die Medien gesehen, gegen besonders kritische Medien, aber auch die Medien allgemein, die Fake News sein und Fake News verbreiten. Und auf Basis dieser neuen Verwendung des Fake News Begriffs als Desinformation und als ein Medienangriff und diese immense neue Interesse in diesen Fake News Begriff haben meine Kollegin Sophie Lächeler und ich in einem theoretischen Aufsatz vorgeschlagen, dass Fake News als ein zweidimensionales Phänomen zu betrachten sei. Wir haben auf der einen Seite Fake News als ein Genre der Desinformation, das heißt absichtlich erstellte, journalistisch aussehende falsche Informationen, wie die Headline, dass der Papst Donald Trump unterstützen würde. Und auf der anderen Seite haben wir Fake News als ein Label der Medienkritik, also die politische Instrumentalisierung des Begriffs, um damit Medien zu diskreditieren. Und das ist die Art und Weise, wie beispielsweise Donald Trump den Begriff verwendet. Und auf diese zwei Seiten werde ich heute ausführlicher eingehen und ich beginne mit dem Fake News Genre. In dem eben angesprochenen theoretischen Aufsatz haben wir uns erstmal mit der Frage beschäftigt, was ist denn jetzt eigentlich Fake News? Denn damals wurde er so viel verwendet und ich habe Ihnen ja auch gezeigt, dass viele Forscherinnen den Begriff überhaupt nicht gerne mochten und dafür plädiert haben, ihn einfach nicht zu verwenden. Deswegen haben wir uns gefragt, beschreibt Fake News denn etwas Neues? Können wir diesen Begriff irgendwie als Konzept etablieren? Und dafür haben wir ein sehr ausführliches Literaturreview gemacht und die ganze kommende Forschung zu Fake News studiert und geschaut, wie der Begriff in der Literatur definiert wird. Und ich habe Ihnen stellvertretend für diese ganzen Definitionen, die wir dafür gelesen haben, drei mitgebracht, die ich kurz nennen möchte. Also, Fake News werden definiert als News Articles that are intentionally and verifiably false and could mislead readers. Fake News is fabricated information that mimics news media in form, but not in organizational process or intent. Und Fake News is intentional disinformation for political and or commercial purposes presented as real news. Und vielleicht fällt Ihnen auf, dass drei Merkmale in allen Definitionen vorhanden sind. Das ist einerseits, dass es sich irgendwie um falsche, irreführende, ausgedachte Informationen handelt. Das heißt, die Information in Fake News ist falsch. Zweitens wird sie präsentiert als News-Artikel. Sie wird ein journalistisches Format gesetzt. Und drittens erfolgt das nicht aus Versehen, sondern intentional, absichtlich. Und deswegen haben wir vorgeschlagen, dass wenn wir den Fake-News-Begriff verwenden, dann auch nur, wenn diese drei Merkmale erfüllt sind. Das heißt, es gibt ein geringes Level an Faktizität, es wird in einem journalistischen Format aufbereitet und es ist eine absichtliche Täuschung vorhanden. Und auf diese Merkmale werde ich auch kurz eingehen. Ein geringes Level an Faktizität ist vielleicht eine etwas umständliche Formulierung, um auszudrücken, dass irgendetwas falsch ist. Das kann sein, dass die Nachricht komplett erfunden wurde oder auch nur teilweise falsch ist. Es kann sein, dass wahre Informationen und echte Fotos im falschen Kontext gesetzt werden. Es geht darum, dass das Potenzial zu einer Fehleinschätzung, zu einer Irreführung vorhanden ist. Das zweite Merkmal ist das journalistische Format. Das heißt ganz einfach, dass ähnlich strukturelle Elemente verwendet werden, wie wir sie aus dem Journalismus kennen. Das heißt, man arbeitet mit einer Schlagzeile, vielleicht mit einem Untertitel, dann einem Textkörper und eventuell ein Bild, wie es ja auch bei dem Beispiel ist, was ich Ihnen schon gezeigt habe. Das dritte Merkmal ist die absichtliche Täuschung und das ist auch das wichtigste Merkmal von Fake News. Damit teilen wir Fake News als Disinformation ein. In der Kommunikationsforschung machen wir eine Unterscheidung zwischen Disinformation und Misinformation. Disinformation sind falsche Informationen, die absichtlich kreiert werden und Misinformation sind falsche Informationen, die unabsichtlich kreiert werden oder wo wir die Absicht nicht feststellen können. Und Fake News werden ganz klar absichtlich kreiert, meistens mit einer politischen oder finanziellen Motivation. Bei der politischen Motivation haben sich viele gefürchtet, dass Fake News vielleicht Wahlen beeinflusst haben, also dass sie von ausländischen Akteuren kreiert wurden, um inländische Wahlen zu beeinflussen. Die finanzielle Motivation ist dadurch gegeben, dass diese Fake News Schlagzeilen ja oft sehr sensationell sind. Es wäre ja schon ein Ding, wenn der Papst Donald Trump als Kandidaten unterstützen würde. Und davon erhofft man sich, dass viele Leute auf diese Nachricht klicken und durch die Seitenklicks generiert man Werbeeinnahmen. Es ist wichtig zu verstehen, dass die absichtliche Täuschung im Wort Fake News inhärent ist. Das heißt, Fake impliziert immer Absicht. Das möchte ich kurz anhand von zwei Beispielen verdeutlichen. Das erste stammt vom Linguist George Lakoff, der sich viel mit sprachlichen Metaphern auseinandergesetzt hat und auch mit dem Wort Fake. Und am Beispiel Fake Gun erklärt er: A fake gun has to look enough like a gun. It has to have the contextually appropriate perceptual properties of a gun. Das heißt, eine Fake-Pistole muss so aussehen wie eine echte Pistole. Sie hat ähnliche visuell wahrnehmbare Eigenschaften wie eine Pistole. Jedoch, it cannot originally have been made to function like a gun. A broken or inoperable gun is not a fake gun. Das heißt, sie wurde nicht kreiert, um so zu funktionieren wie eine echte Pistole. Sie wurde niemals erstellt, um wirklich schießen zu können, sondern nur, um jemanden vortäuschen zu können, dass sie schießen kann. Das heißt, eine Pistole, eine echte Pistole, die natürlich mit der Intention zum Schießen erstellt wird und dann kaputt geht, ist keine Fake-Pistole, sondern eine kaputte Pistole. Das zweite Beispiel ist die Fake-Louis Vuitton-Tasche. Hier schreibt Edson Tendock: A fake Louis Vuitton bag is not a product of manufacturing process gone wrong. It is a product of a thoughtful, intentional and usually meticulous copying of its authentic original counterpart. Also auch hier, eine fake Louis Vuitton Tasche ist nicht das Ergebnis von einem schlechten Produktionsprozess. Es ist keine fehlerhafte Louis Vuitton Tasche, sondern es ist die durchdachte, intentionale Kopie eines authentischen Gegenstücks. Das ist wichtig zu erkennen, dass in Fake News Absicht inhärent ist, um Fake News von False News zu unterscheiden. Das heißt, Fehler passieren in jeder von Menschen ausgeübten Praxis, also auch im Journalismus. Das heißt, Journalisten können durchaus aufgrund von Zeitdruck, weil sie eine Quelle nicht richtig kontrollieren oder wegen irgendwelchen anderen Faktoren aus Versehen falsche Nachrichten verbreiten. Dafür haben Medien auch oftmals eigene Rubriken, um solche Fehler zu korrigieren. Das heißt, es gehört einfach irgendwo auch ein bisschen zum Job, dass Fehler im Journalismus passieren. Und jetzt wundern Sie sich vielleicht, warum ich so darauf rumreite, dass Fake News nicht False News ist, und es ist ja irgendwie auch nur eine Begrifflichkeit, möchten Sie vielleicht denken. Aber das tue ich, weil es eben nicht banal ist, wenn man Journalisten Fake News vorwirft. Und das ist nämlich, was ich mit dem Fake News Label beschreibe und worauf ich jetzt weiter eingehe. Also, wie Sie eben hoffentlich verstanden haben, ist der Vorwurf von Fake News nicht nur ein Vorwurf, dass Nachrichten falsch sind, sondern dass sie absichtlich falsch sind. Und in der politischen Kommunikationsforschung hat man auch viel dazu erforscht, wie Diskurs abläuft und wie ein respektvoller Diskurs möglich ist. Und da wurde gezeigt, dass Lügenvorwürfe kein respektvoller Umgang sind, denn man untergräbt damit den Respekt für das Gegenüber und zerstört jede Gesprächsbasis. Es macht ja irgendwo auch Sinn, wenn ich davon ausgehe, dass mein Gegenüber lügt. Warum sollte ich mich denn noch mit dem unterhalten? Den Fake-News-Vorwurf gegen Medien zu rechten hat nochmal eine weitere Dimension, denn wie zum Beispiel die erste Ziffer im Pressekodex lautet, ist die Achtung vor der Wahrheit und die wahrhaftige Unterrichtung der Öffentlichkeit das oberste Gebot der Presse. Das heißt, im Journalismus ist die Wahrhaftigkeit, die Ehrlichkeit, der Wunsch, ehrlich über die aktuellen Geschehnisse zu reden, inhärent gegeben. Und wenn man den Medien da ja vorwirft, mit Absicht Unwahrheit zu verbreiten, untergräbt man die journalistische Autorität, also das Recht, angehört zu werden. Weil ich benutze Medien, um informiert zu werden, ehrlich und authentisch. Und wenn ich davon ausgehe, dass die Medien lügen, warum sollte ich dann noch Medien nutzen? Natürlich ist es nicht neu, dass Medien Lügen vorgeworfen werden. Sie alle kennen die Lügenpressevorwürfe, die es in Deutschland ja schon viele, viele Jahre gibt. Aber ich argumentiere, dass der Vorwurf von Fake News eine besondere Wirkungskraft hat. Und zwar liegt das daran, dass Fake News eben nicht nur als ein Lügenvorwurf gegen die Medien verwendet wird, sondern dass der Begriff zunächst für die Gefahr von Desinformation verwendet wurde. Also alles, was ich eingangs erläutert habe. Denn die Gefahr von Desinformation ist ja real gegeben. Es gibt Akteure, die versuchen absichtlich politische Events in unseren Ländern zu beeinflussen. Und diese Sorge ist sehr präsent in den Köpfen von den Bürgerinnen. Das wird unter anderem deutlich anhand einer jährlich stattfindenden Umfrage des Digital News Reports vom Reuters Institute of Journalism. Das ist eine Umfrage, die in über 40 Ländern auf der ganzen Welt jedes Jahr durchgeführt wird. Und seit 2018 haben die Forscherinnen eine Frage inkludiert, die danach fragt, wie besorgt die Leute sind darüber, was fake und was real ist, wenn es zu Online-Nachrichten im Internet kommt. Und in jedem Jahr haben über 50% aller Befragten in den über 40 Ländern angegeben, dass sie very oder extremely, also sehr oder extrem besorgt darüber sind, noch erkennen zu können, was wahr ist und was fake ist im Internet. Das heißt, die Sorge darüber, dass Fake News vorhanden sind, dass Desinformation da ist, dass böswillige Akteure versuchen, uns mit falschen, aber authentisch aussehenden Informationen zu beeinflussen, ist sehr real. Das wird vielleicht noch etwas deutlicher an dieser Umfrage aus dem Jahr 2019 vom Pew Research Center, wo Amerikaner gebeten wurden, einzuordnen, was denn die größten Probleme für ihr Land seien. Und Sie sehen hier, dass Made-up-News oder Information, also Fake-News oder Desinformation, von mehr Leuten als ein größeres Problem wahrgenommen wird als Gewaltkriminalität, Klimawandel, Rassismus, illegale Immigration, Terrorismus oder Sexismus. Und das ist ja schon recht deutlich. Das heißt, die Sorge darüber, was fake ist und was noch wahr ist, ob man überhaupt noch Sachen online glauben kann, ob es überhaupt noch Sinn macht, zu versuchen herauszufinden, ob eine Information wahr ist oder nicht, ist sehr real. Und wenn Politikerinnen den Fake News Begriff, der so aufgeladen ist mit dieser Gefahr gegen Medien, verwenden, leihen sie sich etwas von dieser ursprünglichen Kraft des Begriffes. Der Fake-News-Begriff hat aber leider seinen Eingang in die Medienkritik von Politikerinnen gefunden, und zwar nicht nur von Trump. Trump hat den Begriff zwar so geprägt, aber wie Sie hier auf dieser Darstellung der New York Times sehen, aus dem Jahr 2019, wurde der Begriff in bereits über 40 Regierenden, von regierenden Akteurinnen gegen die Medien verwendet. Das heißt, es ist absolut kein Phänomen der USA und auch kein Phänomen, das mit dem Ende der Präsidentschaft von Trump geendet hat. Medienkritik von Politikerinnen ist natürlich nicht neu und sie ist auch nicht per se problematisch oder schlecht, sondern sogar erwünscht. Medienkritik erfüllt eine sehr zentrale demokratische Funktion, und zwar zu überprüfen, ob die Journalistinnen ihre Funktion gut erfüllen. Das heißt, man geht davon aus, Medien und Journalismus sind eine zentrale Institution in Demokratien, und es ist sehr wichtig, dass diese Institution gut funktioniert. Und Kritik ist dafür da, um zu kontrollieren, dass Journalistinnen auch ihre Rolle erfüllen und ihre journalistischen Normen einhalten. Und das Ziel von Medienkritik ist eigentlich immer die Erhaltung journalistischer Qualität. Dafür ist es natürlich notwendig, um die journalistische Qualität zu erhalten, dass Journalistinnen Medienkritik auch zuhören. Deswegen hat man in der Forschung gewisse Kriterien von guter oder legitimer Medienkritik identifizieren können. Das heißt, eine Art und Weise, wie Kritik formuliert wird, damit Journalistinnen auch zuhören. Und das ist einerseits wenig überraschend, dass es erstmal in einer höflichen, zivilen Sprache verwendet wird. Das heißt, dass man auf Beleidigungen verzichtet. Außerdem ist es notwendig, dass Argumente formuliert werden, um zum Ausdruck zu bringen, was denn kritisiert wird. Jedoch ist die heutige Medienkritik von Politikerinnen oft vermehrt Angriff als Kritik. Das heißt, sie wird zunehmend in eher unhöflicher Sprache und ohne Argumente vorgebracht. Und die Reporter ohne Grenzen haben im Jahr 2018 bereits davor gewarnt, dass immer mehr demokratisch gewählte Politikerinnen die Medien nicht mehr als einen zentralen Bestandteil von demokratischen Systemen sehen, sondern als einen Gegner, zu dem sie offen ihre Feindseligkeit zum Ausdruck bringen. Und in der Literatur gibt es die Annahme, dass Politikerinnen das auch mit einem gewissen Ziel machen, also strategisch. Und da ist das Ziel eben nicht die Erhaltung von journalistischer Qualität, sondern die Beeinflussung von Medienakteurinnen und deren Berichterstattung und die Beeinflussung von der Wahrnehmung der Medien in der Bevölkerung. Und ich argumentiere, dass das Fake News Label genau für diese beiden Ziele auch eingesetzt werden kann. Doch bevor ich auf die Konsequenzen von der Nutzung des Fake News Labels eingehe, möchte ich nochmal auf die Verbreitung eingehen. Also, Sie haben schon gesehen, der Fake News Begriff wird weltweit viel verwendet, aber natürlich gibt es auch kommunikationswissenschaftliche Forschung dazu, die sich das systematisch angeschaut hat. Das heißt, in der Kommunikationswissenschaft machen wir oft Inhaltsanalysen. Das ist eine sehr systematische, strukturierte Methode, um Inhalte, also zum Beispiel Medienberichte, Inhalte aus sozialen Medien, Pressemitteilungen oder Reden von Politikerinnen auf gewisse Merkmale zu untersuchen. Und da möchte ich Ihnen heute ein paar vorstellen. Einerseits haben einige Wissenschaftlerinnen sich den sozialen Mediendiskurs von rechtspopulistischen Akteurinnen speziell angeschaut, und zwar von Donald Trump und Geert Wilders aus den Niederlanden, und haben zeigen können, dass diese beiden Politiker wirklich sehr häufig den Fake-News-Vorwurf erheben und auch andere Arten von Lügenvorwürfen. Das heißt, diese Autoren haben sich darauf konzentriert, die Kommunikation von einzelnen Akteuren anzuschauen. Es gibt aber auch ein paar Analysen, die sich angeschaut haben, wie der Begriff von mehreren Politikerinnen über das gesamte politische Spektrum verwendet wird. Die erste Analyse hat sich angeschaut, wie australische Politikerinnen den Fake News Begriff im öffentlichen Diskurs verwenden, und die konnte zeigen, dass in Australien der Begriff eher selten im politischen Diskurs verwendet wird, wenn aber dann von rechtspopulistischen Akteurinnen. Auch ich habe mit meinen Kolleginnen eine Inhaltsanalyse durchgeführt zum Facebook-Kommunikation von österreichischen und deutschen Politikerinnen und konnte hier auch zeigen, dass es eher selten von Politikerinnen hierzulande, zumindest war das im Jahr 2017, verwendet wurde. Wenn der Begriff verwendet wurde und solche anderen Medienangriffe, dann auch primär von populistischen Akteurinnen, aber eben von rechts- und linkspopulistischen Akteurinnen. Und in einer weiteren inhaltsanalytischen Studie haben wir uns die Tageszeitungsberichterstattung über den Begriff Fake News in 3 Jahren, also von 2015 bis 2018, angeschaut und konnten zeigen, dass Medien überwiegend über Fake News als Desinformation berichten, aber auch auf die Angriffe von Trump oder der rechtspopulistischen FPÖ, aber auch von Fake News-Angriffen von der eher konservativen ÖVP eingehen und in seltenen Fällen sogar selber den Vorwurf gegen andere Medien erheben. In der Forschung, in der Literatur zu populistischer Kommunikation wird auch über den Fake News Vorwurf geredet, und er wird als ganz klar charakteristisch für populistische politische Kommunikation eingeordnet, und darauf möchte ich auch kurz eingehen. Also, populistische politische Kommunikation kann man definieren als einen Kommunikationsstil mit mindestens 2 zentralen Merkmalen. Einmal eine Bezugnahme auf das Volk, a reference to the people, und ein Kampf gegen die korrupte Elite. Das Volk wird in dieser Kommunikation oft als eine homogene Masse beschrieben. Das heißt, sie sind alle gleich, sie teilen die gleichen Werte und die gleichen Interessen. Also gewissermaßen eine etwas antipluralistische Sichtweise auf die Gesellschaft. Die Elite wird als Gegenstück zum Volk gesehen, als Gegner. Und die Elite besteht aus einflussreichen Akteuren aus der Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Medien. Natürlich ist Kritik an einflussreichen Akteurinnen nicht per se problematisch, aber in der populistischen Kommunikation wird oft pauschalisiert, das heißt generalisiert gegen alle Eliten da oben gewettert. Diese Art von Kommunikation wird natürlich geprägt von Akteurinnen, die wir aufgrund ihrer Inhalte und ihrer Agenda als populistisch auch einordnen können, aber sie wird auch zunehmend Mainstream. Das heißt, auch mehr Politikerinnen aus der Mitte oder sogar Medien verwenden manchmal Kommunikation, die diesem Stil entspricht. Deswegen hat Carsten Mudde, ein sehr bekannter Populismusforscher, bereits im Jahr 2004 von einem Populist-Zeitgeist gesprochen. Wie ich erwähnt habe, werden auch die Medien als Teil der Elite aufgefasst, und deswegen wird oft der Vorwurf gegen die Medien erhoben, dass sie entweder von der politischen Elite kontrolliert werden oder aktiv mit ihnen zusammenarbeiten und mit ihrer Berichterstattung die Interessen der Elite unterstützen, statt das Volk zu repräsentieren. Und in diese Argumentation reiht sich der Fake-News-Vorwurf natürlich hervorragend ein, wenn Medien als Eliten bezichtigt werden, absichtlich Unwahrheiten, Fake-News zu verbreiten, die nicht der Wahrheit des Volkes entsprechen. Und dementsprechend passt das auch relativ zu dem Forschungsstand, den ich Ihnen gezeigt habe, dass der Begriff hauptsächlich von rechtspopulistischen, aber auch linkspopulistischen Akteuren verwendet wird, aber auch schon ein bisschen Mainstream geworden ist, auch ein bisschen normalisiert wurde. Nun komme ich zu den Auswirkungen. Ich habe ja zuvor erwähnt, dass die Annahme ist, dass hier eine strategische Verwendung von Fake-News-Vorwürfen vorliegt. Einerseits, um Medienakteurinnen und deren Berichterstattung zu beeinflussen und andererseits, um die Medienwahrnehmung in der Bevölkerung zu beeinflussen. Und ich fange mit dem Einfluss auf die Medienakteurinnen an. Bereits im Jahr 2017 haben die Reporter ohne Grenzen davor gewarnt, dass Gegner der Pressefreiheit Fake News als ein Zensurwerkzeug verwenden. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass, was auch in einer Inhaltsanalyse gezeigt werden konnte, in manchen Ländern, wie zum Beispiel hier in Kambodscha, Malaysia, Singapur und Vietnam, also in eher autoritären Systemen, Fake News als ein existenzielles Sicherheitsproblem dargestellt wird, das aber auch neu ist und sehr gefährlich. Es wird gleichgestellt mit anderen Sicherheitsbedrohungen wie Terrorismus, chemische Waffen und Cyberkriegsführung. Die Medien werden als Verantwortliche dann gelistet und diese diskursiv konstruierte Bedrohung wird als Rechtfertigung für die Einschränkung der Presse- und Meinungsfreiheit verwendet. Das heißt, in diesen Ländern wurden Medien geschlossen mit der Begründung, dass diese Fake News verbreiten würden. Das ist also eine Art von direkter Zensur, die aus dem Fake-News-Vorwurf resultiert. Wir können aber auch sehen, dass es eine Art indirekte Zensur, eine Art Selbstzensur gibt. In Israel hat der Premierminister Benjamin Netanyahu sehr häufig auch den Fake-News-Begriff verwendet, um viele Medien zu delegitimieren. Und in einer Interviewstudie mit über 40 führenden israelischen Journalistinnen, die von Benjamin Netanyahu mehrfach angegriffen wurde, konnte die Forscherin Panjewski zeigen, dass sehr viele von denen eine Strategic Bias angewandt haben. Das heißt, um Vorwürfe zu vermeiden, dass sie Fake News für die Linken verbreiten, haben sie angefangen als Resultat, dass sie so oft angegriffen wurden, um zukünftige Angriffe zu vermeiden, eher positiver über die Rechte, das rechte politische Spektrum, also die Regierung Netanyahu, zu schreiben. Das heißt, wir haben es hier mit einer Art Selbstzensur zu tun. Nun komme ich zu der Wahrnehmung der Medien in der Bevölkerung. Medienkritik, habe ich bereits erwähnt, ist natürlich nicht neu. Vor allem in den USA wurde schon seit Jahrzehnten oft der Vorwurf des Media Bias hervorgebracht. Das heißt, konservative Politikerinnen haben oft den Medien vorgeworfen, positiver über die Demokraten zu schreiben als über die Republikaner. Und dazu wurde auch schon sehr viel geforscht in der Kommunikationsforschung und insgesamt konnte gezeigt werden, dass das auch negative Konsequenzen hat, wie die Menschen dort die Medien wahrnehmen. Das heißt, einerseits hat es negative Effekte darauf, wie vertrauenswürdig wir die Medien finden, was ja irgendwie auch Sinn macht. Wenn wir davon ausgehen, dass sie politisch motiviert sind, dann sind sie weniger vertrauenswürdig. Andererseits konnte auch gezeigt werden, dass wenn Menschen solche Vorwürfe sehen, dass die Berichterstattung politisch eingefärbt ist, dass sie selbst objektive, neutrale Berichterstattung auch als politisch eingefärbt wahrnehmen. Also die Rhetorik von Politikerinnen hat einen großen Einfluss auf die Wahrnehmung von Bürgerinnen. Und auf Basis dieser bestehenden Forschung zur Wirkungskraft von politischer Medienkritik ist man natürlich auch davon ausgegangen, dass wenn Politikerinnen solche Fake-News-Vorwürfe machen, dass das dann ähnliche Auswirkungen hat. Und die Forschung ist hier noch relativ am Anfang, jedoch gibt es erste Hinweise auf negative Auswirkungen für zumindest manche Bevölkerungsmitglieder. Zum Beispiel wurde in einem Experiment einer Gruppe von Teilnehmerinnen ein Artikel gezeigt, in dem Donald Trump Berichterstattung als Fake News bezeichnet und eine zweite Gruppe hat nicht so einen Artikel gesehen. Und danach wurde gefragt, wie sehr die Menschen den Medien vertrauen und diejenigen, die in der Fake News Angriffgruppe waren, hatten danach ein niedrigeres Medienvertrauen, allerdings nur, wenn sie Trump supportet haben. In der Kontrollgruppe gab es keine Effekte und für Leute, die gegen Trump sind, gab es auch keine Effekte. Und auch ich habe mit meinen Kolleginnen ein Experiment zu den Effekten von Fake-News-Vorwürfen, aber auch anderen Lügenvorwürfen gemacht. Und wir konnten zeigen, dass diese Vorwürfe auch zu einem verringerten Vertrauen in das angegriffene Medium, also in ein spezielles Medium, das als Fake-News bezeichnet wird, und die Berichterstattung von diesen Medien, also eine Aussage, die das Medium macht, wird danach als mehr falsch wahrgenommen, als wenn man nicht solchen Vorwürfen konfrontiert war. Außerdem konnten wir zeigen, dass diejenigen Teilnehmerinnen an unserer Studie, die eine starke populistische Einstellung hatten, das haben wir im Vorfeld gemessen, auch zusätzlich die Medien allgemein als weniger vertrauenswürdig fanden. Also nicht nur das spezielle Medium, was angegriffen wurde, sondern die Medien generell in Österreich, wo wir die Studie durchgeführt haben. Wir haben uns auch dafür interessiert, ob es eigentlich auch Effekte hat darauf, wie wir Politiker wahrnehmen, die solche Vorwürfe machen. Und wir konnten zeigen, dass die Leute zwar gemerkt haben, dass der Politiker beeinflussen wollte, was sie über Medien denken, aber das hatte keinen Effekt darauf, wie vertrauenswürdig sie diesen Politiker fanden. Das heißt, es gibt erste Hinweise darauf, dass diese Vorwürfe durchaus Konsequenzen haben, jedoch besteht weiterer Forschungsbedarf. Und was man bei solchen experimentellen Studien auch immer mitbedenken muss, ist, dass wir Leuten nur einmal einen Inhalt zeigen und danach gewisse Einstellungen messen und wir nichts darüber sagen können, wie lange diese Effekte halten und was passiert, wenn Leute wirklich mehrfach mit solchen Vorwürfen konfrontiert sind. Gut, dann komme ich zum Abschluss meines Vortrags. Ich habe Ihnen heute Fake News als prominente oder vielleicht sogar prominenteste Ausprägung eines zunehmend polarisierten Diskurses über Unwahrheit vorgestellt. Ich habe vorgeschlagen, dass wir Fake News als ein zweidimensionales Phänomen verstehen. Und nun möchte ich die These aufstellen, dass beide Fake News-Dimensionen journalistische Legitimität untergraben. Das Fake News-Genre verwendet das journalistische Format, um Glaubwürdigkeit zu suggerieren. Was daraus resultiert, ist nicht nur, dass vielleicht Leute falsche Informationen als mehr glauben, wenn sie in einem journalistischen Format präsentiert werden, als wenn es nicht in einem journalistischen Format präsentiert werden würde, sondern es führt auch dazu, dass mehr Unsicherheit in der Nachrichtennutzung entsteht, denn die Annahme, dass etwas, das wie eine Nachricht aussieht, tatsächlich auf journalistischer Arbeit und Recherche beruht, hält nicht länger. Sie ist nicht mehr zutreffend. Und wir haben ja gesehen aus der Umfrage vom Digital News Report der letzten Jahre, wie groß diese Unsicherheit tatsächlich ist. Dass dadurch, dass quasi das journalistische Format so verwendet wird, die Leute nicht mehr sicher sind, wann ist etwas eine Nachricht, wenn ich es nicht mehr erkennen kann. Das nenne ich die passive Untergrabung der Medien oder der Glaubwürdigkeit der Medien. Und das Fake News Label ist die aktive Untergrabung der Medien, denn hier wird direkt angegriffen, es wird direkt der Vorwurf der absichtlichen Täuschung gemacht und die Medien werden verantwortlich gemacht für das gesellschaftliche Problem der Desinformation.
Das war die Kommunikationswissenschaftlerin Jana Egelhofer mit ihrem Vortrag Fake News und Wahrheit im politischen Diskurs. Sie hat den Vortrag am Karlsruher Institut für Technologie gehalten und zwar im Rahmen der Vorlesungsreihe Was ist Wahrheit? Annäherung an ein umstrittenes Konzept. Und wenn ihr noch mehr Vorträge aus dieser Reihe hören wollt, dann empfehle ich euch jetzt einen und zwar diesen hier.
Viele oder sogar die meisten Menschen haben insgeheim seltsame Überzeugungen, die von Psychiatern als wahnhaft diagnostiziert werden können. Wir haben ja einen blinden Fleck für unsere eigenen Wissenslücken. Wir halten uns eigentlich für viel rationaler, als wir das sind. Unsere Wahrnehmung der Welt steht zwar irgendwie zum Teil mit der Welt im Einklang, zum Teil irren wir aber auch und sind irrational. Einer einmal gefassten Überzeugung, wie irrational sie auch sein mag, wieder abzukehren, ist psychologisch betrachtet sehr kostspielig.
Der Psychiater Philipp Sterz beschreibt in seinem Vortrag, wie eigentlich das Bild der Welt in unserem Kopf entsteht und was neurowissenschaftlich gesehen bei diesem Prozess falsch läuft, wenn wir Wahnvorstellungen haben oder auch wenn wir an Verschwörungserzählungen glauben. Den Hörsaal findet ihr, wenn ihr in eurem Feed einfach ein Stück zurückscrollt. Psychiatrie, wie Wahnvorstellungen entstehen, heißt er. Oder ihr findet ihn auch auf deutschlandfunknova.de. Ich bin Nina Bust-Bartels und sage Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.